Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 26. Oktober auf Rabe. Heute steht die Sendung ganz im Zeichen des 30-Jahre-Jubiläums der Reitschule-Besetzung. Wir sprechen mit Menschen, die im Oktober 1987 mit dabei waren, als die Berner Jugend die Stadt auf den Kopf stellte. Wir hören Stimmen und Töne von damals und wir sprechen darüber, welche Bedeutung das Polit- und Kulturzentrum bei der Schützenmatte heute noch für Bern hat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ziemlich genau vor 30 Jahren, am 24. Oktober 1987, versammelten sich ein paar hundert Menschen auf der Grossen Schanze in Bern. Einmal mehr war eine sogenannte Strafbar angesagt. Eine illegale Bar wurde für eine Nacht eröffnet, dafür wurde ein Haus besetzt und es gab, wie es damals hieß, eine Mega-Fuhr. Ein Riesenfest. Das Besondere an dieser Strafbar war, die Besetzer und Besetzerinnen wollten nicht nur für eine Nacht ein Fest feiern und dann wieder verschwinden, nein, sie wollten bleiben. Das Objekt der Begierde hieß Reitschule oder Reithalle, wie man damals sagte. Hier kommt das Feature 1987, wie die Reitschule Bern veränderte.
Ich glaube, es wird niemandem nützen, wenn wir jetzt in dieser Art weiter so weiterfahren. Ihr habt gestern euer Fest können haben.
Ihr habt gestern euer Fest gehabt, geht jetzt wieder nach Hause, sagt der Berner Polizeidirektor Marco Albisetti. Es ist der Sonntag, der 25. Oktober 1987. Der Tag nach der Besetzungsnacht der Berner Reitschule durch mehrere hundert mehr oder weniger jugendliche Berner und Bernerinnen. 13 Bands hatten an dieser sogenannten Strafbar gespielt. Nun versammelten sich etwa 300 Leute vor der Reitschule zu einer Vollversammlung, zu einer basisdemokratischen Diskussion. Rundherum Polizei, mitten in die Hölle des Löwen hatte sich der umstrittene FDP-Politiker und Gemeinderat Albisetti gewagt. Der Rest ist Geschichte, denn das Fest war nicht vorbei. Till Rösler, heute Architekt und damals einer der Drahtzieher der Besetzung, erinnert sich an die Atmosphäre, die damals in Bern geherrscht hatte.
Man muss sehen, also in 87 gab es in der Stadt keine Clubs, es gab, man konnte keine Beiz auftun, also es war nicht erlaubt, eine neue Beiz aufzutun, wenn nicht schon eine Beiz dort war, die eingegangen ist, die man übernehmen konnte. Diese Gesetze waren sehr restriktiv und es gab keine Begegnungsorte, keine Veranstaltungsorte, auch Rockbands hatten keine Auftrittsmöglichkeit sozusagen. Also es gab wirklich in dem Sinn einen Notstand. Also viele Leute hatten nicht nur keine Treffpunkte, sondern auch keine kulturellen Auftrittsmöglichkeiten.
Im Jahr 1987 sollte dieser Zustand von einer Bewegung der Unzufriedenen ein für alle Mal verändert werden. Blenden wir zurück. Schon 6 Jahre zuvor existierte in den Räumlichkeiten der alten Berner Reitschule ein autonomes Begegnungszentrum. Allerdings nur gerade ein halbes Jahr. Die Art und Weise, wie der Betrieb geführt oder eben nicht geführt wurde, gefiel der konservativ dominierten Stadtregierung nicht. Sie ließ das Zentrum räumen und während einem Jahr rund um die Uhr polizeilich bewachen. Vorerst herrschte in Bern wieder Öde, erinnert sich der Filmemacher Andreas Berger.
Ich arbeitete bis in die frühen 80er Jahre als Platzanweiser im Kino Royal, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Und da musste man am Samstagabend jeweils nach der Vorstellung noch schnell aufräumen, weil am Sonntag keine Putzfrau kam. Und dann ging ich um 23:30 oder so auf das RBS-Bändli, um nach Zollikofen zurückzukehren. Und da war Bern eine Geisterstadt. Und heute, wenn du um 23:30 am Bahnhof bist, ist Rush-Hour.
Weil der Gemeinderat an einer mehrjährigen Denkpause festhielt, wie es Andreas Berger in seinem Film «Berner Beben» beschreibt, begann sich die Berner Jugend selber zu bewegen. Ein gutes Beispiel für die Unruhe, die 1987 ihren Höhepunkt fand, war die Demonstration gegen Atomkraft am 26. April. Ein Jahr nach der Atomkatastrophe im damals noch sowjetischen Tschernobyl protestierten Tausende in der Schweizer Hauptstadt. Einige wollten sich nicht an die Demoroute halten, die ihnen die Stadtregierung aufdiktiert hatte. Es kam zu Straßenschlachten. Die Polizei nebelte auch friedliche Demonstrierende, Familien und Kinder mit Tränengas ein. Andreas Berger mit seiner Super-8-Kamera mittendrin.
Ich stürzte mich mitten ins Gewimmel und wurde, das war unvergesslich, vor dem Bundeshaus wirklich mit der grauenhaften Tränengas-Wassermischung richtig abgeduscht einmal gezielt und war dann sozusagen blind auf dem Bundesplatz. Und jemand hat mich dann bei der Hand genommen und zu einem Brunnen geführt. Wenn Tränengaswasser in die Augen kommt, kannst du ja die Augen nicht mehr öffnen, weil es brennt dann. Also musst du die Augen wieder zutun und... Jemand hat mich zum Brunnen geführt, ich habe mir die Augen ausgewaschen und bin dann subito wieder auf den Bundesplatz nach vorne, um weiter zu filmen.
Aus dem Filmmaterial und zusätzlich hinzugefügtem Tonmaterial entstand schließlich der Film «Bernerbeben» über die bewegten 80er Jahre in Bern. Einige Stimmen im Film geben wieder, wie die Stimmung bei den Jugendlichen damals war.
Also am meisten Angst im Land macht mit Angst vor der Andersartigkeit von Leuten. Sei das in der Art, wie sie leben, sei das in der Art, wie sie auch zusammen leben und so weiter. Sei das, dass sie eine andere Hautfarbe haben und eine andere Sprache reden. Also wir grenzen sich in diesem Land schambar aus von Andersartigkeiten. Einfach.
Also was mir Angst macht, was mich zu hassen lernt, das ist die Antimenschlichkeit von diesem Land.
Ja, das ist mal die allzu grosse Ordnung und Reglementierung.
Das Geld.
Die Schweizer.
Ja, das sture E-Tönig, ein Tag in die Bürger nur für so teure Wohnungen.
Die Wirtschaftspolitik, die über die Gleiche geht.
Das Militär, die Macht der Wirtschaft, das Asylgesetz, die apolitischen Leute.
Politiker, die verlogen sind und das Volk lecken, nach Strich und Faden lecken.
Ja, das Schlimmste finde ich die Fortschrittsfindlichkeit der Leute, das Konservative, die Angst vor der Veränderung.
Eine, die auch im Film von Andreas Berger zu sehen ist, ist die Schauspielerin Ruth Schwegler. Für sie war diese Zeit in Bern prägend.
Ich bin vom Land in die Stadt gezogen, war dann eigentlich schon 3 Jahre in der Stadt und wollte einfach unbedingt in diese Szene kommen. Und es war ein bisschen schwierig in Bern irgendwie Zugang zu finden und dann musste ich mich eigentlich, habe ich gemerkt, wenn ich in die Brass gehe und mit den Punks saufe, dann komme ich irgendwie dem Ganzen näher. Und das habe ich dann immer gemacht. Am Tag habe ich dann als Krankenschwester im Krankenhaus gearbeitet und nachts bin ich dann in der Brass mit den Punks rumhängen gewesen und irgendwann hat sich so ergeben, dass ich dann auch in diese Häuserbesetzungsszene reingekommen bin und das war für mich einfach das Größte damals. Also das war auch immer so aufregend. Ich kann mich gut noch erinnern, wie ich zum ersten Mal im besetzten ZAF war und ich hatte wirklich, also Herzklopfen, ich weiß nicht, 230 mindestens. Und ich habe gedacht, hui, was passiert jetzt und so. Und das hat mich immer sehr Mut gekostet. Und dann mit der Reitschule, das war für mich ganz, ganz, ganz eminent wichtig, dass ich vorne in der Linie war, als wir die Tore aufgemacht haben. Da wollte ich wirklich dabei sein. Das ist mir auch gelungen. Und da war ich immer sehr stolz darauf. Also wir waren natürlich viele. Und das war für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie New York erobern. Also das war für mich einfach wow. Und plötzlich ging es dann einfach, und dann haben wir angefangen zu arbeiten und die Räume zu erobern.
So spontan und anarchistisch, wie die Besetzung der Reitschule heute klingt, war es nicht. Es gab eine Gruppe von Menschen, worunter auch Till Rösler, welche die Besetzung von langer Hand geplant hatten.
Wir haben ja auch die IKUR gegründet und das haben wir parallel gemacht. Also wir haben ganz bewusst eine legale Struktur aufgebaut und eine illegale, also quasi eine bewegte und eine konforme. Und die IKUR, die stand bereit als Verein, um dann, wenn es dann vielleicht mal so weit wäre, die Reitschule als Verein übernehmen zu können, also betreiben zu können. Also von daher haben wir schon, wir sind auf beiden Schienen gefahren. Aber die andere war natürlich die wichtigere. Also die Leute, die aktiv waren, das war eine Art Bewegung. Also das war sehr spontan immer. Man hat sich relativ spontan getroffen und dann hat es natürlich ein paar Aktive und dann große Kreis Leute, die sich haben aktivieren lassen oder mobilisieren lassen. Und dann kam ja noch das Zaffaraya-Problem dazu und das hat natürlich dann den gehörigen Schub gegeben. Die Empörung über die Räumung des Zaffaraya hat ja dann dazu geführt, dass wir ständig auf der Straße waren, am Demonstrieren, in den Abendverkäufen zum Beispiel. Das war lustig. Da hatten sie dann richtig Angst, dass wir den Abendverkauf immer gestört haben. Und das hat dann den nötigen Druck gemacht, damit sie endlich eingesehen haben, es gibt zu wenig Kultur- und Bewegungsräume in der Stadt Bern. Und so hat das dann geklappt.
Johannes Wartenweiler, ebenfalls Aktivist der ersten Stunde und Wegekollege von Till Rösler, ergänzt:
Man muss die Geschichte ein bisschen von weit weg anschauen. Am Anfang war sicher eine Unrast, weil es einfach nichts gab. Dann ist das ZAF entstanden an der Mattenhofstraße. Das war für mehrere Monate mindestens ein wichtiger Ort, wo viele Konzerte stattgefunden haben. Unter anderem hat auch Zürich West zum ersten Mal gespielt. Daraus ist dann später das ZAFerei entstanden, als das ZAF geräumt wurde. Und das waren zwei wichtige Treiber in Mitte der 80er Jahre in dieser Bewegung in The Move. Es ist auch dann die IKUR entstanden, die dann schon recht bald die Forderung aufgestellt hat, es muss irgendwie mit der Reitschule wieder weitergehen. Wir sind dann so über einen Seitenkanal hineingekommen. Wir hatten ein Haus an der Mattenhofstraße. Da waren viele Freunde von mir drin. Dort haben wir Anfang 87 dann mit Strafbars begonnen unter dem Titel Ohnmacht. Das hat 3 Monate funktioniert. Das ist dann ein weiteres Element dazu gekommen. Es gab noch zusätzliche andere Kräfte, die da mitgespielt haben. Und das Ganze hat dann einfach so im Verlauf des Sommers einfach Schub bekommen. Und irgendwann war dann klar, sollte die Dampfzentrale eröffnet werden, die ja damals auch zur Diskussion stand, allerdings für so ein sehr kleines Publikum von Jazzern. Und dieser Tag, dieses Eröffnungsdatum haben wir dann ausgewählt, um die Reithalle zu besetzen. Das war dann der 24. Oktober 1987.
Und da war schon ein breiter Druck da. Und es gab nicht in dem Sinn 2 Strafbars in der Reitschule, sondern das erste war die Strafbar, die Besetzung mit Konzerten, Konzert von Bands, die wir mitgebracht hatten, organisiert haben. Und dann, ich glaube, 1 oder 2 Wochen später, ich weiß nicht mehr, wann das war, wahrscheinlich 1 Woche später, haben wir den sogenannten Kulturstreik organisiert. Und dieser Kulturstreik, da haben alle oder fast alle, also wirklich sehr viele Kulturlokale in der Stadt Bern haben ihren Abend in der Reitschule veranstaltet oder zugemacht zugunsten von dem Anlass in der Reitschule. Da haben wir dann in dieser Woche ein Büro aufgemacht und rumtelefoniert und organisiert und wahnsinnig viel Aufwand getrieben, bis das geklappt hat. Und dann hat wirklich an diesem Kulturstreik die Kultur an dem Abend in der Reitschule stattgefunden. Und ich weiß nicht mehr, ob das auch besetzt war oder ob uns der Gemeinderat das, ich glaube, er hat es dann erlaubt unter dem großen Druck. Und dann nach diesem Kulturstreik ging dann die Diskussion los an Vollversammlungen in der Reitschule, wo sich alle Leute getroffen haben. Wie wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir jetzt besetzen oder wollen wir auf die Legalisierung warten? Aber man hat dann ziemlich schnell die Bewilligung von der Stadt bekommen, den ehemaligen AJZ-Teil wieder belegen zu können. Und dann ging es natürlich nicht lange, da haben wir dann die ganze Reitschule reingenommen und nicht nur diese Räume, die uns die Stadt zur Verfügung stellen wollte.
2,5 Wochen nach der zweiten Besetzung der Reitschule am 17. November 1987 ließ der Gemeinderat die Zaffaraya-Siedlung auf dem Gaswerkareal bei der Aare mit einem riesigen Polizeiaufgebot räumen. Danach kam es zu Protesten, wie sie Bern wahrscheinlich noch nie erlebt hatte. Es gab einen Streik der Schüler und Schülerinnen. An den Samstagnachmittagen wurde demonstriert. Der Höhepunkt war eine Demonstration mit 10.000 Teilnehmenden und der Besetzung der damals 2 einzigen Berner Lokalradios Förderband und Extra Bern.
Ciao zusammen, liebe Hörerinnen von Extra Bern und Förderband. Euer Lieblingssender ist während der Demo zu Bern vom Freien Radio Zafferaia übernommen worden.
Es hat vor mir und hinter mir einen Haufen Leute. Es ist kaum zu schätzen wie viel, aber es werden 5'000 sein, es sind wahrscheinlich sogar 10'000. Aber ich muss sagen, es hat noch Platz. Wir haben hier noch etwa 1'000 Freibillets für die grosse Zafferaia-Demo gratis und franco abzuholen auf dem Münsterplatz.
Jeweils am Donnerstagabend während dem Abendverkauf zogen Hunderte Unzufriedene durch die Berner Geschäfte. Die Läden fürchteten, dass das Weihnachtsgeschäft wegen den dauernden Demonstrationen den Bach runterging. Es war ein Kampf, der auf beiden Seiten, also sowohl bei der Stadt als auch bei den bewegten Jugendlichen und Junggebliebenen, an den Kräften zerrte, wie sich auch Rutschwegler erinnert.
Es hat uns unglaublich Mut gemacht, an unsere Sachen zu glauben. Und wir haben ja auch gemerkt, aha, das geht ja. Also man kann das wirklich. Und das war natürlich eigentlich, das war dann der Boost, also wo man gemerkt hat, aha, man kann uns nicht stoppen. Das war sehr wichtig, glaube ich. Für mich war wichtig, dass ich wirklich dass ich diesen Stress, es war auch ein bisschen Stress, so viel zu demonstrieren, weil es war wirklich neben dem Arbeit, also ich neben dem Arbeiten auch lohnjobmäßig, war das sehr anstrengend, jeden Abend diese Präsenz auf der Straße und trotzdem war es natürlich sehr energiespendend auch. Also das waren schon die Demonstrationen, die mich am meisten beeindruckt haben.
Für den Gemeinderat mit dem FDP-Polizeidirektor Marco Albisetti und dem ebenfalls freisinnigen Stadtpräsidenten Werner Bircher blieb am Schluss fast nur eine Möglichkeit übrig. Sie mussten die Reitschule der Bewegung überlassen.
Rabe Info.
Das war der erste Teil des Features, wie die Reitschule Bern veränderte. Eine der Bands, die neben Schweizer Größen wie Stefan Eicher und Polo Hofer am sogenannten Kulturstreik am 31. Oktober 1987 in der Reithalle spielten, waren die Hamburger Goldene Zitronen. Sie waren eigentlich fürs ISC gebucht und wechselten kurzerhand das Lokal. Wir hören sie jetzt mit ihrer Hymne von damals, Für immer Punk.
Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört uns kurz noch zu. Wir können noch nicht schlafen, finden keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst. Und das für immer gilt. Für immer Punk möchte ich sein. Für immer Punk. Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer. Für immer. Für immer Punk möchte ich sein. Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden? Für immer Punk. Für immer Punk möchte ich sagen, für immer Punk. Willst du wirklich im Albi bleiben? Für immer. Ich will immer nie bleiben, für immer, für immer. For once in my life I've got something to say. I wanna say it now, but not today. Love has been given so unrestrained. So let's all clap and let's all try. We'll be right back.
immer tot, möchte ich sein für immer tot. Leg mich in das Grab hinein und für immer tot, das möchte ich sein.
Für immer breit, das möchte ich sein, für immer breit. Willst du wirklich immer nicht dran bleiben? Für immer breit.
Für immer.
Als Angel über Highway-Straßen. Für immer,
für immer krank möchte ich sein, für immer krank.
Für immer bei der kranken Schwester, für immer bei ihr sein.
Immer 15 Jahre lang, schönen Dank. Und wegen auch 100 Grad.
Viva!
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 Viva! Viva!
2 Meter lang, so muss er sein, 3 Meter lang. Dass deine Schwestern große Augen kriegen. 4 Meter, 5 Meter lang.
Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young.
Ab Dezember 1987 blieb die Reitschule ständig belebt. Besetzt war sie rein juristisch gesehen nicht mehr. Es gab einen Vertrag mit der Stadt. Doch sowohl der Gemeinderat als auch die Polizei mussten draußen bleiben. Der Schrei AJZ subito hatte gefruchtet. Die Berner Jugend hatte jetzt tatsächlich ihr AJZ, ihr autonomes Jugendzentrum. Johannes Wartenweiler, der heute für die SP im Berner Parlament Stadtrat sitzt, erzählt.
Also man muss sich das Ganze vorstellen als einen Raum zu betreten, einen großen Raum zu betreten, der einfach leer steht. Und in diesem Prozess werden dann Räume besetzt und benutzt und auch Funktionen definiert und ausdifferenziert. Am Anfang gab es sehr viele Wünsche, sehr viele Vorstellungen, sehr viel war sehr unpräzis. Man wollte was trinken, man wollte Musik machen, die Frauen wollten einen eigenen Raum. Und da war die Reithalle am Anfang eigentlich noch fast ein bisschen zu groß für alles, um für uns das quasi jetzt schon zu füllen. Das ist ein sehr langsamer und kontinuierlicher Prozess gewesen, der immer wieder an neuen Enden und Ecken angefangen hat. Wir hatten auch von Anfang an das Bedürfnis, dieses Haus selber zu unterhalten. Es gab schon immer eine Baugruppe, die war immer wieder in wichtigen Situationen der Reitschule, hat die eine entscheidende Rolle gespielt. Also es ist eine langsame Aneignung des ganzen Gebäudes gewesen. Ein Konzept hatten wir nicht, als wir da reingegangen sind.
Auch der langjährige Rabe-Techniker Samuel Losli gehörte zu den Bewegten der ersten Stunde.
In diesem Ganzen, ich bin sofort hängen geblieben, schon am Sonntag mit der ersten Demo. Ich war dann einfach dort. Und wie die meisten, sehr viele von uns, und mit zuerst fast täglichen VVs und dann alle Wochen eine VV, hat sich das ja so entwickelt. Und ja, ich war schon vorher politisch interessiert, aber nicht in einem Zusammenhang, in einem konkreten in Bern. Suchte auch einen Ausweg, war auch an den Strafbars eben. Deshalb wusste man ja auch, dass da etwas kommt. Sonst wären nicht so viele Leute damals sich auf der Großen Schanze versammelt und hatten diese Reitschule erobert. Also das war ja so ein Aufbau da schon im Gange. Das hat man auch am Rande, ich war am Rande und habe das klar mitbekommen und natürlich auch gesucht. Und bin dann aus meinem Interesse zuerst in der Pressegruppe heimgeblieben, denn uns haben von Anfang an diese Journeys alle genervt, die auch immer dabei sein wollten, und wir mussten das denen irgendwie verbieten und haben dann halt Kommuniqués geschrieben, nach jeder Vollversammlung noch per Telefax übermittelt, wie sie diese Zeit damals war.
Und im Tojo zu Anfang, das war im Grunde genommen ein Raum, wo viel Schutt drin war und ganz klein abgegrenzt so ein kleines Körper-Dojo, wo geübt wurde, irgendwelche asiatischen Kampfsportarten, mit einem Ölofen drin, wo der wirklich, also man ist fast erstickt, wenn man den anzünden musste. Und das war so der Anfang vom Dojo, und von da sind wir dann gegangen. Und Maffi war ja da auch sehr viel dabei, und im Club 111 und der Spontantheatergruppe hießen die damals. Die waren da und einfach überall. Überall hat es einfach gewuselt und gemacht. Und das war für mich wirklich auch immer noch in der Erinnerung, also die erste Zeit und lange, war das für mich die kreativste Zeit in meinem Leben. Also wirklich super. Und natürlich gab es auch viele Probleme und so weiter, aber das war mir eigentlich damals ziemlich egal. Ich wollte einfach dabei sein und leben und wild sein und das wollten wir alle und das ist uns auch gelungen. Das war wirklich also eine unglaublich tolle und auch sehr solidarische Zeit.
Erinnert sich Ruth Schwegler, die in dieser Zeit die Theatergruppe Club 111 und das Reitschule-Theater Toschau mit aufbaute. Lilo Spar und eine Gruppe von Filmenthusiasten und Enthusiastinnen übernahmen einen anderen Raum. In einer ehemaligen Stallung, gleich neben der grossen Halle. Dort bauten sie ein Kino.
Wir waren ganz lange ein illegales Kino, auch wo man den Leistungsvertrag, also den Gebrauchsleihenvertrag bekam, für die anderen Räume, eben für den Dachstock und für den Beizhunger. Aber das Kino war manches Jahr illegal, aber wir haben es gewähren. Aber es hat manchmal schöne Episoden gegeben, dass zum Beispiel eben die Kinobetreiber in der Stadt Bern gefunden haben, wir seien nicht ein Kino, wir dürfen uns nicht aus Kino nennen. Das kann ich mich noch gut erinnern, dass man dort einen Brief bekam. Aber wir haben sich wie vielen Orten oder überweggesetzt und einfach unser Kino weitergemacht. Wir haben eben, darum war es auch so eminent wichtig, dass wir dann 35mm Maschine hatten, weil das hat es nicht gegeben. Wir haben nachher später auf VHS-Kassetten gezeigt. Mit geringer Qualität natürlich. Und haben so einen richtigen Beamer von der Uhrzeit, der so mit im Kino stand. Aber wir waren angewiesen, dass wir 35er und vor allem ganz viel haben wir auch 16mm Kopien gespielt. Das ist heute eben wie heute so. DVD hat man dann eben die Reduktionskopie auf 16mm können sehen. Und dann hat es auch noch das Berner Filminstitut gegeben, wo wir ganz viele Filme dort können beziehen konnten, auf diesem Format.
In vielen Bereichen betraten die Reitschuleaktivisten und Aktivistinnen Neuland. Tilman Rösler war ebenfalls in der Kinogruppe.
Also das Reithaler Kino war das erste Kino, was nicht nur kommerziell interessante Filme, sondern eben auch Filme gezeigt hat, wo nur 10 Zuschauerinnen drin waren. Dann gab es die Frauenbewegung, also der Frauenraum war ja nach einem Keller in der Münstergasse, der zu klein war, konnten die Frauen dann endlich in der Reitschule ihre Raumbedürfnisse abholen und sich dort gegen die Männer durchsetzen, wenn man so will. Dann gab es die Sitzungen von Politgruppen, also das ist ja heute noch so, viele politisch Engagierte treffen sich dort, haben Bibliotheken, haben eine Druckerei, wo sie ihre Flugblätter drucken können und so weiter. Also es gibt eine ganze Infrastruktur für die politische Arbeit in der Reitschule. Dann gibt es das Theater, es gab ja auch, gut, in Bern war das anders, da gab es viele Kellertheater. Aber in dem Sinn ein Theater, wo man alles selber anpacken muss oder eben können wollte, wie sie das machen. Also die Beleuchtung und den Bühnenbau und alles macht man selber und steht dann auch noch auf der Bühne. Und vorher hat man noch die Billette abgerissen. Das konnte man dann auch in der Reitschule realisieren. Also es gab ein großes Bedürfnis nach kulturellem Freiraum. Und wir haben uns natürlich nicht an die Gesetze der Lebensmittelhygiene und was es alles gibt gehalten. Das war eigentlich kein Thema. Das kam dann erst viel später, der Druck von der Stadt, dass man jetzt das alles auch regularisiert, wie es nötig wäre. Das waren schon in den ersten paar Jahren, ist das einfach so gelaufen. Aber es war eigentlich seit der Besetzung nicht mehr besetzt, sondern wir waren offiziell geduldet. Ja. Die Stadt hat auch von Anfang an Strom, Gas, Wasser bezahlt und keine Miete verlangt. Und später am Vertrag, mit dem Vertrag hat man diesen Zustand ja eigentlich legalisiert, in dem Sinn, dass die Stadt die eine Abteilung kulturelles Stadt zahlt, der zuständigen Abteilung für die Gebäude, die Miete und Strom, Gas, Wasser war die indirekte Subvention.
Es war sehr berauschend, mit all diesen deutlich älteren Leuten auch zusammenarbeiten zu können und habe dann einfach dort sehr viel gelernt. Es gab aber auch Gleichaltrige, es gab dann noch den Schüler- und Schülerinnenstreik wegen der Zaffereiräumung. Das war natürlich auch ein sehr wichtiger Teil, wo dann auch noch jungen Nachschub mitkam.
Sagt Christine Blau. Sie war 1987 16-jährig und eine der Jüngsten, die sich von Anfang an in der Reitschule engagiert hatten. Das Haus bei der Schützenmatte wurde durch und durch belebt, es gab viel Kultur, es wurde politisiert, es wurde aber auch viel konsumiert, neben Bier natürlich auch der illegale Hasch. Und selbstverständlich löste die Konsumkultur bei den Aktivisten und Aktivistinnen nicht nur Freude aus, wie diese Stimmen von damals im Film «Bernerbeben» von Andreas Berger verraten.
Ja, die Leute sollen mal ihr Brett vor dem Kring wegnehmen, oder? Die Schickimickis, die über das Wochenende daher kommen, fahren, oder? Und die sollen schauen, was wir hier reinhauen und machen, was überhaupt gemacht wird, oder? Und die Kraft, die dahinter steckt, der Power und alles.
Ja, also mir denke ich, es ist noch wichtig, dass es in Bern einen Ort gibt, wo man mal gehen kann. Man muss nicht schon am Eingang einen 20er abladen, oder?
Aber eben gleich müssen wir immer schauen, dass der Stolz reinkommt, dass wir auch Veranstaltungen machen können, wie es eben ja, wo Widerstandskultur sollte sein oder wo eben politische Sachen beinhalten, zusammen mit Kino und so. Und dass man dann eben auch entsprechend könnte etwas zahlen.
Ja, viel ist halt so, dass einfach nur Gruppen können spielen, die gratis quasi das machen.
Oder und, Spesen.
Und das sind meistens Rockkonzerte oder so. Und von dem her läuft einfach noch nicht so viel anders.
Wir wollen auch, dass irgendwie Theatergruppen immer spielen können oder oder Jazzkonzert oder mehr experimentelle Musik so.
Alle haben Ziele und der andere hat keine.
Ganz wichtig von Anfang an war die basisdemokratische Entscheidfindung. Es sollte keinen Chef, keine Direktorin geben. Alle sprachen mit. Das war so in den einzelnen Arbeitsgruppen. Zum Beispiel hörten sich die Mitglieder der Veranstaltungsgruppe zuweilen gemeinsam Demo-Tapes an, also Kassetten von Bands, die in der Reitschule spielen wollten. Und sie beschlossen dann, wer einen Auftritt im Dachstock erhielt. Aber dann auch ganz generell, nämlich in der VV, in der Vollversammlung aller Aktivisten und Aktivistinnen. Oder mit den Worten der Beteiligten von damals im Film «Bernerbeben» von Andreas Berger.
Das ist ein sehr alchemistisches Experiment, um auf sehr undurchschaubaren Wegen zu einem sehr grossen Ergebnis möchte kommen.
Also ich glaube, wir haben das offenste System, das es überhaupt gibt. Also jede Arbeitsgruppe ist offen für Leute, die kommen und etwas machen wollen. Und da wir so offen sind, also das ganze System ist auch sicher schwerfällig von dem her, dass wenn neue Leute dazukommen, dass sie eben ein bisschen mehr Mühe haben, dass sie mal auch irgendwie checken, wie es bei uns läuft und unsere Grundsätze akzeptieren. Das Ganze ist in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt, also wie Megafon, Theater, Druckerei und es gibt über 20 Arbeitsgruppen. Das Ganze wird koordiniert an der KG. Das ist Koordinationsgruppe und findet auch immer vor der VV statt. Also die KG hat auch die Funktion, dass alle AGs einen Vertreter schicken und dass man quasi eine VV vorbereitet. Dann wiederum ist die VV unser oberstes Organ, wo quasi ja, wo alle das Recht haben, etwas dazu zu sagen und ihre Meinung zu äußern.
Der Fernseh- und Radioelektriker Samuel Losli war in der ersten Zeit an vielen dieser Vollversammlungen VVs dabei.
Es war schwierig, mühsam, denn es sollte ja Konsensentscheide gefällt werden, was wirklich sehr nervenaufreibend auch sein konnte. Ist klar, auch dort, manche haben sich näher hervorgetan, manche weniger. Das hat auch seine Nachteile. Ich bin nicht das große Sprachrohr gewesen an diesen VVs.
Für viele Außenstehende scheint es zuweilen rätselhaft, wie Basisdemokratie funktioniert. Und auch, dass die gemeinschaftliche Konsensfindung im Prinzip noch heute so funktioniert. Weniger erstaunt darüber ist Till Rösler, der vor 30 Jahren die Besetzung der Reitschule maßgeblich mitgeplant hatte.
Ja, ich glaube, es hat nicht nur überlebt, sondern es hat ausgestrahlt. Also die Reitschule ist ein Vorbild für einen basisdemokratisch organisierten Betrieb. Es braucht ja nicht ständig Vollversammlungen, man ist halt über Delegierte in der Koordinationsgruppe vertreten. Hauptsache ist, dass die einzelnen Arbeitsbereiche von Arbeitsgruppen organisiert werden und man sich da bei dem unmittelbar Direkten, um was man sich kümmert, direkt einbringen kann. Das ist mal die Hauptsache. Logisch, es war auch viel zu zeitaufwendig mit diesen vielen. Also es gab ganz praktische Gründe, warum man das Modell in dem Sinn halt ein bisschen angepasst hat. Also und das mit dieser Presse, das war am Anfang schon auch ein bisschen ideologisch. Also keine Fotos war so ein Stichwort. Man durfte in der Reitschule nicht fotografieren. Keine Personen, also man ist nie mit einem Namen hingestanden, sondern man hat sich immer hinter dem Kollektiv versteckt. Einerseits versteckt, aber andererseits kam das eben auch daher, dass man diese Gockel nicht haben wollte. Die gab es ja am Anfang genug in der Reitschule. Also dominierende Männer, die das Ganze an sich ziehen wollten, respektive die VVs dominiert haben mit ihrem ständigen Gequatsche. Also das war ein langer Prozess, sich da zu emanzipieren und solche Leute in die Schranken zu weisen. Einerseits, andererseits auch zu lernen, also da muss ich mich ja selber auch bei der Nase nehmen, zu lernen, die anderen genug zu Wort kommen zu lassen. Und eben dieser Prozess, oder? Und dieser Prozess hat natürlich auch dazu geführt, dass man dann ein Sekretariat aufgemacht hat, dass es heute eine Pressegruppe gibt und so weiter. Das ist halt eine, man ist besser organisiert, aber das ist eigentlich kein Widerspruch zur Basisdemokratie.
Naja, also wir haben nicht nur Vorteile dieser Vollversammlungen erlebt, sondern auch gravierende Nachteile, weil es ist dann halt sehr oft nichts entschieden worden, wo vielleicht mal etwas entschieden werden hätte sollen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe in der WOTS, wo ich lange gearbeitet habe, auch eine basisdemokratische Struktur erlebt, wo letzten Endes alle mitentschieden haben. Breit abgestützte Entscheide, die so zustande kommen, werden dann von allen getragen und das gibt dem Ganzen schon noch ein zusätzliches Gewicht. Ich denke einfach, grundsätzlich kann man es auch so machen, es dauert länger, aber letzten Endes die Qualität der Entscheide ist nicht schlechter.
Das gibt der ehemalige Aktivist Johannes Wartenweiler zu bedenken. Auch Ruth Schwegler schaut heute mit einer gewissen Selbstkritik auf die basisdemokratische Entscheidfindung zurück.
Mit der Zeit habe ich dann halt schon gemerkt, ja, okay, also es kamen ja dann eigentlich schon wieder die Jungen nach und die haben dann halt wieder dieselben Themen diskutiert, die ich jetzt halt zu dem Zeitpunkt schon x-mal diskutiert hatte. Und da habe ich gemerkt, jetzt geht es für mich irgendwie nicht mehr, weil jetzt müsste ich mich wie zurückbuchstabieren und gleichwohl war es ja auch klar, dass diese jungen Menschen genau dasselbe Recht haben, wie wir das ja auch für uns gefordert haben. Jetzt kommen wir, jetzt sind wir, das ist mein Ding und so. Also es war manchmal nicht so produktiv natürlich, das ist klar. Manchmal, je nachdem, wie ich auch Energie hatte, hat's mich auch hin und wieder ziemlich gereizt. Und ich weiß einfach, wenn ich die Gesprächsführung gemacht habe, weil jemand musste immer die Gesprächsführung machen, vor allem bei den kleineren Meetings, dann also habe ich bei mir festgestellt, dass ich mit der Zeit vielleicht auch ein bisschen das beschleunigt habe. Also und da habe ich auch gemerkt, da bin ich wirklich an einen Punkt gekommen, also fast ein bisschen manipulativ geworden, weil ich habe ja auch die Leute gekannt und ich habe eigentlich gewusst, okay, ich kann es ein bisschen beschleunigen, wenn ich jetzt so und so. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie gefährlich das eben auch sein kann. Weil man vertraut sich ja einfach so blind irgendwie, wenn man kennt sich gut, man ist eine Familie. Und ich habe das irgendwie immer gut beobachtet bei mir und dann gemerkt, also wenn ich etwas im Kopf hatte, ich konnte es eigentlich durchpushen, wenn es sein musste, weil ich auch gewusst habe, wie ich das anbieten muss oder eben leiten muss. Und da das ist einfach so diese Kehrseite davon, dass es ja dann auch eben manipulativ sein kann.
Für die Außenwelt, insbesondere auch für die Stadtbehörden, war es ebenfalls nicht immer ganz einfach, mit dem basisdemokratischen System umzugehen. Ja, es ist heute noch nicht immer einfach. Till Rösler, der sich bis um die Jahrtausendwende um zahlreiche Bauaktivitäten in der Reitschule kümmerte, steht noch heute dazu, dass es wichtig war, damals auf Basisdemokratie zu pochen. So kam zum Beispiel kein Generalunternehmen zum Zug, um den Umbau und die Renovation des über 100 Jahre alten Gebäudes zu leiten, sondern die Betreiber und Betreiberinnen bestimmten mit. Das Geld für den Umbau aber brauchte die Reitschule von der Stadt. Immerhin gehört das Gebäude der Stadt. auch heute noch.
Also am Anfang haben wir jahrelang Blachen auf die Dächer gelegt und repariert, wenn sie wieder der Sturm weggerissen hatte, vor allem auf der großen Halle. Irgendwann hat die Stadt dann uns bezahlt, dass wir diese Blachen bezahlt drauf tun können. Und dann irgendwann hat man dann das ganze Dach mit einer der teureren Blache ersetzt und so weiter, bis man dann endlich so weit war, dass die Stadt diesen Gesamtrenovationskredit gesprochen hat. Und da war auch klar, wir wollten mitbauen. Wir haben ja die Baugenossenschaft gegründet, die Baukikur. Die Aufgabe dieser Genossenschaft war ja eigentlich in gemeinsamer Selbsthilfe, die Reitschule zu renovieren. Aber ohne das Geld der Stadt ging das natürlich nicht bei diesem riesigen Bauwerk mit diesen gigantischen Flächen und Mengen von Material und Arbeit, die das erfordert hat. Aber es war dann klar, dass wir ein Modell organisieren, wie wir die Mitbestimmung und die Mitarbeit bei dieser Renovationsarbeit hinkriegen. Also man hat ein recht kompliziertes Modell entworfen. Einerseits mit Baukommissionen, wo wir vertreten waren, die bestimmt haben, was passiert, und andererseits mit der konkreten Mitarbeit eben. Also, und man hat dann auch möglichst viele Jobs direkt über die Bakikur abgewickelt. Sämtliche Handwerksbetriebe waren verpflichtet, eben sogenannte Umar-Leute mit zu beschäftigen, also die Leute aus dem Betrieb. Also da haben dann irgendwelche wilden Punks auf den Dächern mitgearbeitet, stundenweise oder so. Also das war wichtig und gut und hat natürlich auch viel zu der Identifikation mit dem Gebäude und dem Ganzen beigetragen, dass das möglich war. Und das hat, glaube ich, auch bei der Stadt die Sichtweise auch geöffnet, dass wir auch etwas können und auch etwas wollen und nicht nur Bier trinken und laute Musik abspielen, sondern dass da eigentlich schon mehr dahinter ist. Am Anfang gingen wir so weit, dass wir auch mit Hand angelegt haben. Also ich habe Bars mitgebaut, geschweißt, gezimmert, Treppen gemauert, weiß ich nicht was. Also das gehört auch dazu, oder? Also dass man eben nicht nur mitbestimmt, sondern auch mit Hand anlegt. Man hat halt da den Anspruch gehabt, möglichst ganzheitlich an alles ranzugehen.
Das basisdemokratische System hat in der Stadt Bern vielerorts Nachahmer und Nachahmerinnen inspiriert. Viele Leute, die einst in der Reitschule aktiv gewesen waren, haben die Basisdemokratie in die Betriebe mitgebracht, wo sie heute arbeiten und die ihnen oft auch selber gehören. Plötzlich einen Chef oder eine Chefin über sich zu haben, sei ein unangenehmes Gefühl, sagt die Mitherausgeberin der 3 bis jetzt erschienenen Reitschulebücher, Christine Blau.
Das Schwierigste, finde ich, an der Basisdemokratie ist, wenn man sie mal erlebt hat, dass man dann kaum mehr anders kann. Und ich zum Beispiel in hierarchischen Betrieben ziemlich Mühe bekunde, wenn ich nicht immer überall mitreden darf.
Rabe Info.
Das war der zweite Teil des Features 1987, wie die Reitschule Bern veränderte. Bevor wir zum dritten Teil kommen, blenden wir noch einmal ganz weit zurück. Es war eine wilde Zeit damals, Ende der 80er Jahre, in der Reitschule oder in der Halle, wie sie damals noch genannt wurde. Der Freiraum wurde sehr frei interpretiert. Neben denjenigen, die sich fürs Gemeinwohl einsetzten, gab es natürlich auch die, die sich schamlos bereicherten, zum Beispiel mit dem Verkauf von Haschisch. Es wurde nicht nur heftig politisiert und Kultur organisiert, es wurde auch getrunken und gekifft, was das Zeug hielt. Ein Soundtrack der Szenerie von damals lieferte dieser Song. A Message to You, Rudy von The Specials.
Time you straighten right out.
Etwas könnte denjenigen auffallen, die schon seit Jahren mit der Reitschule zu tun haben. Früher hieß das Polit- und Kulturzentrum umgangssprachlich Haue, kurz für Reithalle. Jetzt sprechen Berner und Bernerinnen eher von der Reitschule. Vielleicht hänge das mit der Erkenntnis zusammen, dass das Haus vom ersten Moment an eben auch so eine war, sagt Christine Blau.
Sie heißt ja auch Schule und das war tatsächlich auch so, dass ich enorm viel in enorm vielen Bereichen gelernt habe und das auch wollte. Es war dann nicht so ein Rumhüpfen in den Gruppen, sondern wirklich diesen Projekte kennenzulernen. Ich wollte das Mischpult kennenlernen und bedienen können, was ich nicht mehr kann, aber egal. All diese Sachen, es war wirklich der Ort, es gab so viel Wissen, das man sich holen konnte und das einem auch gegeben wurde. Das machte es aus.
Die Reitschule war auf eine Art immer auch, oder ist vielleicht immer noch, auf eine Art eine Ausbildungsstätte, wo man sich eben das auch selber holt und das lernt und voneinander lernt und auch von den Fehlern lernt. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich sehr schön fand, dass eben auch eine Fehlerkultur bestanden hat. Also man durfte Fehler machen, man durfte wirklich, man musste nicht immer alles, musste schon perfekt sein und man durfte sich ausprobieren, dann hat man halt diskutiert und hat gestritten und dann hat man sich wieder gefunden. Und das war zum Beispiel etwas, was das ist nicht zu unterschätzen, dass man einfach nicht perfekt sein muss und wirklich ausprobieren darf, ohne dass man gleich taxiert wird. Und das war, ich glaube, für viele Leute eine große Chance zu wachsen, auch kreativ zu wachsen. Ich denke schon, dass es damit zu tun hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich überhaupt ins Theater gekommen bin und dass es für mich persönlich möglich war, Schauspielerin zu werden, glaube ich, das habe ich der Reitschule und dieser Zeit zu verdanken, weil ich war nicht in einer Situation, wo ich unterstützt wurde oder wo ich das hätte machen können. Und das hat mir eine Möglichkeit gegeben, das einfach zu tun und dann auf die Art zu lernen. Und also Learning by Doing auch viel. Und dann erst später habe ich angefangen, mich auch eigentlich konkreter noch auszubilden, also mit Privatlehren und so. Aber dass ich da reingekommen bin, das hat eigentlich mit dieser Zeit zu tun.
Ruth Schwegler wechselte den Beruf. Die gelernte Pflegefachfrau, was damals noch Krankenschwester hieß, wurde Schauspielerin. Der Fernseh- und Radioelektriker Samuel Losli blieb am Schluss zwar seinem Beruf treu, in der Reitschule war er jedoch für eine Weile Drucker. Nicht die journalistische Arbeit interessierte ihn. Beim ebenfalls 1987 gegründeten Reitschule-Magazin Megafon, sondern die Technik dahinter.
Ich war ein Jahr lang wirklich dann der Drucker auch vom Megafon. Ich hieß Nachtschichten durchdrucken, als ich noch so eine kleine Rotaprintmaschine hatte. Und ja, alle haben sicher etwas gelernt dort auch schlussendlich.
Man kann vielleicht sagen, das Megafon ist auch ein Beispiel, wie die neuen Technologien auch die aus der parlamentarischen Szene erreicht haben. Ich zum Beispiel habe dort das erste Mal mit Computers zu tun gehabt, sei es schreibend oder sei es Layout machend. Wir haben ja dann Anfang der 90er Jahre versucht, das Megafon insofern ein bisschen zu professionalisieren, dass wir auch ein bisschen auf interne, lokale Diskussionen eingehen wollten, ein bisschen näher an die Leute, ein bisschen weniger dieser allgemeine großen Themen, die Szene halt immer begleitet haben, so ein bisschen konkreter werden. Den Veranstaltungsteil haben wir dann auch ausgebaut und das Ganze auch in Verbindung mit einer technologischen Innovation. Und wenn man bei der Reitschule ist, dann kann man sagen, dort haben wir auch alle etwas gelernt, nämlich diesen Schritt in die Computerwelt zu machen.
Bei Megafon noch als unbezahlter Freiwilliger tätig, ging Johannes Wartenweiler dann als professioneller Journalist zur Wochenzeitung WOZ. Heute ist er Gewerkschaftssekretär. Die Reitschule war und ist aber nicht nur eine Berufsschule für viele, sondern ganz generell eine wichtige Lebensschule, sagt Till Rösler, der selber ein eigenes Architekturbüro betreibt.
Lernt man nicht mehr reiten, aber man lernt zusammenzuarbeiten, zusammen etwas anzupacken. Man lernt eigentlich ein demokratisches Verhalten. Man wird also gerade die vielen Jugendlichen, die werden dort erwachsen. Also sie lernen, wie sie sich mit anderen auseinandersetzen, wie sie gemeinsam Ziele erreichen, wie man, also nicht von ungefähr sind aus der Reitschulbewegung oder überhaupt aus der 80er-Jahre-Bewegung viele kleine, selbstverwaltete oder auch Einzelbetriebe entstanden. Also die Reitschule fördert das freie Unternehmertum, wenn man so will. Also sogar die FDP müsste eigentlich Freude haben an der Reitschule.
Samuel Losli, der noch heute unternehmerisch tätig ist, bestätigt die These von Till Rösler.
Für mich, ich habe mich ja tatsächlich dann selbstständig gemacht im 1990. Aber das war schon, ich habe mich in dieser Reitschule wohlgefühlt, ich habe dort gesehen, wie es dort läuft, und ich war vorher im hierarchischen Betrieb, war da irgendein Zahnreitchen in der Zentralwerkstatt. Und ich musste sagen, so will ich nicht mehr weiterarbeiten. Ich suche mir ein eigenes Lokal. Ich kann das, was ich dort mache, Unterhaltungselektronik reparieren, auch als Selbstständiger machen. Und habe es dann auch so durchgezogen. Ja. Und später kam dann Rabe dazu, nach Artverwandt, wobei mein Geschäft hat bis vor 5 Jahren noch existiert. Und existiert ist nur noch in der Kleinstform. Aber es wäre nicht passiert, vermute ich, wenn ich nicht mich in der Reitschule engagiert hätte.
Die Zeit veränderte die Reitschule laufend. Auch schon in den ersten Jahren nach der Besetzung herrschte innerhalb nicht nur eitel Freude über die Art und Weise, wie sich das Haus entwickelte. Im Film «Bernerbeben» von Andreas Berger, der die Jugendbewegungen der 80er-Jahre porträtiert, kommen viele dieser Stimmen zu Wort. Sowohl die unzufriedenen Punks als auch die zufriedenen des Reitschulevereins IKUR.
Ursprünglich hat mir für mich bedeutet Reithauen einen Freiraum, wobei ich momentan überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich Freiraum habe in Reithauen, weil einfach schon so viel Regeln und Beschränkungen und Verbote aufgestellt worden, dass das gar nicht möglich ist für mich, irgendwie mehr frei zu bewegen überhaupt. Oder?
Für mich ist Reithauen ein Experimentierfeld, wo man das alles lernen könnte, also selbstständig sein, eigene Initiativen entwickeln und das auch dann verantworten können. Also, dass man jemandem nicht muss ein Bierli in die Hand drücken muss, sondern dass er das Bierli selber ausgraben.
Und ich habe einfach im Zapferei erlebt und erlebe das jedes Mal in der Reithalle, dass es hier möglich ist, dass die verschiedensten artigen Menschen in Harmonie zusammenleben. Oder auch wenn hier mal jemand geklaut wird, ist es doch möglich, dass man den anderen trägt. Und das hat eben etwas zu tun mit Demut, Achtsamkeit und eben der Andersartig. Nicht der, der gleich ist, wie man selber ist, weil das ist also einfach Witz, oder?
Soweit ein paar Stimmen aus dem Film «Bernerbeben» von Andreas Berger. Heute töne es gar nicht so viel anders, meint der Filmemacher, der inzwischen mehrere Filme über die Reitschule und die alternative Szene von Bern gemacht hat.
Von außen hat man gesagt, also am Anfang ist es ja noch die Bewegung der Unzufriedenen und ich habe das von Anfang an wahrgenommen als eben nicht eine einheitliche, homogene Masse, sondern es waren immer verschiedene Grüppchen mit verschiedenen Interessen und das war 1980 so, als die ersten Demonstrationen stattfanden und als 1981 es das AJZ gab. Und das war 87 so und das ist in der Reitschule immer noch, also es ist heute noch immer so, eben es sind verschiedene Gruppen und im Moment gibt es ja manchmal die Probleme zwischen den Fleischfressern und den Veganern, das gab es damals noch nicht so. Aber es gibt immer in der Reitschule verschiedene Gruppen und die haben alle nicht das Heu auf der gleichen Bühne und das ist auch gut so im Prinzip. Ja, so ist es eben ein lebendiger Organismus, der sich im Prinzip ständig erneuert und umwandelt. Und man sieht es auch an den Vorplatzgemälden, die etwa im Schnitt alle 3 Monate erneuert werden. Immer mit den neuesten Parolen. Und das macht die Reitschule eben aus, dass es verschiedene Leute mit verschiedenen Interessen und auch aus verschiedenen Generationen, dass sich die sich hier finden und es kann sich dank der Basisdemokratie auch nie irgendeine Gruppe quasi das Haus übernehmen. Also es gibt da immer wieder die wilden Geschichten vom Teleben, die Gruppe 031 werde bald die Reitschule übernehmen und sowas ist ja gar nicht möglich, weil die müssen sich auch an den Konsens halten, wenn sie hier was machen wollen. Und von dem her ist es absolut ausgeschlossen, dass es eben hier irgendeine Gruppe das Haus übernehmen kann.
Fünfmal hat die Stadtbevölkerung über die Reitschule an der Urne abgestimmt. Jedes Mal sagte sie Ja zur Reitschule und Nein zum Begehren von rechten politischen Kreisen, das Haus zu schließen oder Bauvorhaben zu torpedieren. Auch die Stadtpolitik machte seit 1987 große Veränderungen durch. Zwar wurde die bürgerlich-konservative Mehrheit 1988 noch einmal bestätigt, seit 1992, 5 Jahre nach der Reitschulebesetzung, änderte sich auch das. Seither wird Bern von einer links-grünen Mehrheit regiert. Trotz vereinzelten Ausschreitungen nach Demonstrationen oder Gewaltakten in und um die Reitschule ist die Reitschule bei einer grossen Mehrheit in der Stadt unbestritten. Till Rösler, Besetzer der ersten Stunde, erklärt es so.
Die Stadt hat sich halt in dem Sinn gewandelt, oder so wie man halt immer mehr links gewählt hat, war halt auch so etwas wie die besetzte Reitschule oder das autonome Zentrum Reitschule immer wichtiger und populärer. Also zum Beispiel ein wichtiger Teil, Bern ist eine Kleinstadt und ich kann mich zum Beispiel erinnern, die Kinder von Barbara Hayo, der Baudirektorin, die gingen in der Reitschule ein und aus und so weiter. Also alle, auch die Bürgerlichen oder Albisetti, die Tochter vom Albisetti. Also die Leute, die waren persönlich alle verknüpft mit dieser Reitschule. Man konnte sich nicht einfach davon abgrenzen und sagen, das ist eine andere Welt, das finde ich daneben, das geht mich nichts an. Und es war so ein unbestrittenes Bedürfnis in dieser Zeit, dass man sich irgendwo treffen konnte. Und es waren ja so viele Leute da, die jeden Tag in die Reitschule gegangen haben. Das konnte man nicht einfach ignorieren oder wieder wegputzen, das ging gar nicht.
Obwohl viele Menschen, welche die Reitschule nicht kennen, wenn sie den Ort von außen sehen, von einer gewissen Unsicherheit geplagt werden, ist klar, für sehr viele Menschen ist die Reitschule ein Ort der Sicherheit. Zum Beispiel war die Reitschule am Anfang für die Bernerinnen sehr wichtig. Schon kurz nach der Besetzung entstanden die Frauendisco und die Frauenbar, die nur für Frauen zugänglich waren. Christine Blau.
Sie ist aber insofern wichtig, als es einen sicheren Ort, auch ein sicherer Ort war, dieser Frauenraum zuerst. Mittlerweile ist er öfter auch geöffnet, haben sich auch die Geschlechterdiskussionen zum Glück erweitert. Es geht nicht mehr nur, es gibt Männer und Frauen, es gibt noch viel mehr, das wissen wir und das soll auch gelebt und toleriert werden. Aber es war auf jeden Fall ein Ort, einerseits für die Frauen, um sich auseinandersetzen zu können und auch aktiv sein zu können, auch Themen in die Welt zu tragen und halt eben auch diesen linken Herren Diskussionen aufzudrängen über den Haupt- und Nebenwiderspruch, wie das damals so genannt wurde. Was ist jetzt wichtiger? Zuerst die Unterdrückung der Arbeiterschaft, Nicht-Arbeiterinnenschaft zu klären und dann die der Frauen, was auch immer. Das waren Diskussionen, da hat sicher der eine oder andere Mann auch was dazu gelernt und das ist sehr erfreulich.
Die Reitschule hat vor 30 Jahren viel Farbe in die Stadt gebracht. Seither verfügt die Stadt Bern über ein lebendiges Nachtleben und eine ebenso lebendige Kulturszene, die sich vielerorts austoben kann. Johannes Wartenweiler, einstiger Besetzer und heute Gewerkschafter, blickt aber auch selbstkritisch auf das Erreichte zurück.
Also wenn wir heute zurückschauen in die 80er Jahre, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Reitschule ist eine Vorreiterin des Neoliberalismus und zwar ein bisschen absurd gedacht, aber letzten Endes diese Deregulierung, zum Beispiel im ganzen Bereich des Gastgewerbes, dieses Nachtleben, das, was heute selbstverständlich ist, das haben wir damals aktiv gesucht und aktiv gewollt. Der Hintergrund war ein anderer, war ein politischer. Man hatte den Anspruch auf Freiraum und wollte das nicht jetzt einfach zur Konsummaximierung machen. Aber in der Sache haben wir dort eigentlich eine Art, eine Vorreiterrolle gehabt. Eigentlich ohne dass wir das wollten, weil ein paar Jahre später sind diese Bestimmungen, vor allem im Gastgewerbe, im Nachtleben, massiv liberalisiert worden. Nur hat es dann natürlich einen völlig anderen Hintergrund und so gesehen sind wir ein bisschen damals in einer komischen Situation gewesen und wir merken es vermutlich auch erst jetzt. Was vermutlich einmalig ist für einen solchen Ort wie die Reitschule, ist, dass dort sehr viele unterschiedliche Menschen für eine bestimmte Zeit zusammengekommen sind, zusammengearbeitet haben und sich dann wieder hinausbewegt haben. Und da ist in der Stadt ein soziologisches Geflecht entstanden, das sich durch jenste unterschiedliche Milieus und Bewegungen zieht, das auch heute noch fest zusammenhält und funktioniert. Ich meine, die Reitschule ist nicht zu denken heute und ohne dieses enge soziale Geflecht, das in allen Familien oder in fast allen Familien irgendwo Ableger hinterlassen hat und das ihr ein Gewicht gibt und eine Bedeutung, die dazu führt, dass selbst wirklich starke Belastungsproben, wie sie gibt, oder, und wie sie manchmal auch die Reitschule fast zerreißen, von dieser Stadt mitgetragen werden und dass Figuren am rechten Rand, die ständig mit diesem Thema politisch auf die Bühne stehen wollen, dass die da einfach abschiffen in dieser Stadt, keine Chance haben. Sie werden es nie schaffen. Und das zeigt, dass die Reitschule wirklich sich in diesen 30 Jahren tief verankert hat in der Stadt.
Die ehemalige Aktivistin Ruth Schwegler tritt als Schauspielerin hin und wieder in der Reitschule auf. Sie will dem Ort verbunden bleiben.
Also ich wünsche natürlich der Reitschule, dass sie weiterhin bleibt und gegen diesen Nordwind ankämpfen, also anstehen kann. Ich bin einmal aus dem Dojo gekommen, spät nachts, als ich gespielt habe. Und das habe ich damals noch nie gesehen, dieser Vorplatz-Situation. Und da habe ich dann 3 Wurststände, glaube ich, gesehen, wo Würste grilliert wurden. Da habe ich auch sehr gestaunt. Und ich weiß nicht, ob ich der Reitschule noch mehr Wurststände wünschen würde, eher nicht. Also ich würde jetzt sagen, dann lieber vegane Verpflegung. Ich wünsche, dass die Reitschule lebendig bleibt und eben, dass sie eine Stätte des Denkens, des Scharfdenkens und der Kreativität im Sinne von auch verspielt sein bleibt oder wieder wird, oder weiß ich nicht. Aber ich wünsche vor allem wieder also eine starke Solidarität. Also
jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt, die Jugendbewegung 80er, der frühen 80er Jahre, die war vielleicht etwas farbiger und etwas bunter und heute hast du manchmal so die, also wenn es wirklich nur noch Schwarz-Block-Demos gibt und so, da habe ich dann manchmal Mühe und erinnere die Leute daran, man könnte sich auch farbig kostümieren und vermummen und müsste nicht so im Tenue einheitlich schwarz kommen, weil das auf viele Leute abschreckend wirkt. Auch mit Blick auf IS-Videos und so weiter, wo man auch Schwarzvermummte mit Fahnen schwingen sieht. Und das weckt dann eben einfach beim Normalbürger unschöne Assoziationen und man konnte es lustiger und farbiger machen.
Das wünscht sich der Filmchronist Andreas Berger. Auch Till Rösler, dessen Unterschrift auf dem ersten Vertrag mit der Stadt Bern prangt, hat Wünsche zum 30. Geburtstag der Reitschule.
Es gibt immer Einzelpersonen, die den Betrieb gegen außen und auch innerlich sehr schaden. Und dann ist man meiner Meinung nach sehr tolerant. Also es ist einfacher, konstruktive Leute aus der Reitschule wegzuekeln als unkonstruktive. Das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer gestört hat und ich hoffe, dass die Reitschule da etwas dazu lernt und auch mal stark genug ist, solche Personen wegzuweisen und nicht nur die mal einen Fehler gemacht haben, aber sonst eigentlich sehr konstruktiv die Reitschule aufbauen.
Die Reitschule hat sich gewandelt und doch sind viele Themen die gleichen geblieben wie 1987. Damals hießen die Feindbilder Ronald Reagan, Marco Albisetti und Christoph Blocher. Heute heißen sie Donald Trump, Reto Nause und Christoph Blocher. Wohnungsnot, Umweltverschmutzung, Fremdenfeindlichkeit und Militarismus bewegten die Bewegten damals genauso wie heute. So scheint es, könnten die Wünsche, welche die Reitschüler und Reitschülerinnen vor 3 Jahrzehnten im Film «Bernerbeben» formulierten, genauso gut noch die Wünsche von heute sein.
Was ich mir konkret jetzt für Dreital wünsche, ist, dass die Kraft, die sich hier zur Soul macht, innen nach ist, dass die wieder rausgeht. Dass man irgendwie auch die politischen Themen, dass sich mal die Leute mehr engagieren und dass man irgendwie draussen wieder den Power zeigt. Und zwar nicht irgendwie mit einer Zafferei, die immer wieder integrierbar ist, mit einem Kulturraum, sondern eben konkret, wo es darum geht, politische Ansätze. Also, sei es Südafrika, sei es Chile, sei es auch hier, sei es Häuserkampf, sei es Quartierbereich, sei es mit Kindergruppen, sei es Frauengruppen, einfach all das Zeug, das viel stärker gegen aussen läuft, als dass man hier innen selbst zur Fleischung macht.
Mehr Lust, weniger Sexismus und dass nicht alles, was irgendwie mit Fröhlichkeit und Aufgestelltheit zu tun hat, so gleich als antirevolutionär eingestuft wird. Lebensfreude, das ist, was wir nötig haben.
Ja, mehr Hass, mehr Fest und mehr Chaos und mehr Puff und überhaupt mehr Randalismus in dieser schönen Stadt.
Und auf der Welt, dass die Leute merken, dass die ganzen Naturprobleme und so nicht einfach Panikmacherei sind. Und dass sie auch merken, dass Probleme nicht durch Gewalt und Morde beseitigt werden können.
Dass das, was jetzt Ende 87 und im 88 angefangen hat, dass das auf jeden Fall weitergeht und sich verstärkt.
Das war das Feature 1987, wie die Reitschule Bern veränderte. Mit den Stimmen von Tilman Rösler, Ruth Schwegler, Johannes Wartenweiler, Christine Blau, Samuel Losli, Lilo Spar und Andreas Berger sowie zahlreichen Stimmen von damals aus dem Film Berner Beben, die ich freundlicherweise von Andreas Berger benutzen durfte. Eine audiovisuelle Improvisation mit Elementen dieses Radio-Features, viel Musik und vielen zusätzlichen Bildern gibt es morgen Freitagabend ab 20 Uhr am 30 Jahre Reitschulefest in der großen Halle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 26. Oktober auf Rabe. Nachgehört werden kann die Sendung auch online unter info.rabe.ch. Dort gibt es unter anderem auch Bilder, Videos und mehr mit den Protagonisten und Protagonistinnen des Features. Und es gibt auch weiterführende Links zur Geschichte der Berner Reitschule. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen Freitag um 11 Uhr, unter anderem mit einem musikalischen Radioblog von Sandra Künzi und Tönen des Klangkünstlers Simon. Verantwortlich für diese Sendung und am Mikrofon war Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.